Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Ja, genau, und da sind wir wieder mit dem Podcast Die Drese mit, wie immer, der Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport. Stefanie Drese ist das.
Und auch in der 12. Folge mit Jan Farklas.
Richtig, es ist unruhig hier im Haus.
Steffi, ja.
Ich höre Stimmen, ich höre laute Geräusche, Poltern.
Bohrmaschinen.
Genau. Ja, hat das irgendwas mit Halloween noch zu tun?
Nee, es hat nichts mehr mit Halloween zu tun, sondern es ist große Umzugsstimmung hier im Ministerium. Es ist ja so, dass die Gesundheitsabteilung in dieser Legislatur wieder zum Sozialministerium zurückgekommen ist und jetzt steht endlich der Umzug an. Ich freue mich sehr darüber, weil ich es auch sehr mag, während der Arbeit einfach mal über den Flur zu laufen und Dinge abzusprechen. Mhm. Bisher hat ein Teil des Ministeriums noch im Wirtschaftsministerium gesessen und deswegen ertragen wir jetzt das Gepolter und den Krach beim Umzug, haben dann aber alle Kollegen hier zusammen und in der Nähe.
Wird auch Zeit.
Das sehe ich auch so.
Genau. Zeit haben wir heute nicht viel. Wir haben
das
heute
stimmt, wir haben große Themen heute.
Ganz viel zu tun, worum es gleich gehen wird, erzähle ich noch. Aber kurz mal der Blick in deinen verrückten Kalender. Das ist ja nicht die einzige Aufzeichnung heute. Übrigens am 1. November, wenn Sie das hören, ist nicht mehr der 1. November. Wir haben noch 4 Videos, die wir aufzeichnen. Das machen wir auch sehr häufig.
Und heute ist aber ganz extrem. Also ein Grußwort nach dem anderen. Falls Sie auf mehreren dieser Veranstaltungen sind und das Grußwort dann später sehen, es war also alles an einem Tag. Ich trage nicht immer die gleichen Klamotten wochenlang.
Wir reden heute nicht über Privates. Das soll ja nicht um Selbstdarstellung gehen.
Genau, das gehört ja auch nicht in einen solchen Podcast.
Keinen Fall. Wir haben ein sehr ernstes Thema, ein aktuelles, kompliziertes, ein vielschichtiges, ein auch emotionales. Eins, das hier im Haus schon lange viele Kräfte bündelt, dich natürlich neben der Krankenhausreform auch sehr in Anspruch nimmt. Es geht um einen echten Klassiker der Sozialpolitik, um das Thema Pflege.
Ja.
Heute.
Es geht um den Klassiker und die größte Herausforderung in der Sozialpolitik, nämlich wie stellen wir die Pflege zukunftssicher auf? Und das ist für mich, finde ich, nicht nur innerhalb der Sozialpolitiker, sondern insgesamt innerhalb der Gesellschaft die wichtigste Aufgabe, eine gute Pflege für die Zukunft abzusichern. Mhm. Das ist tatsächlich einer der Schwerpunkte hier im Haus, sollte aber auch einer der Schwerpunkte in der gesamten Gesellschaft werden.
Genau, da ist gerade eine Menge in Bewegung. Es gibt viele Menschen in der Pflege, die nicht zufrieden sind mit der Gesamtsituation. Das klingt dann so, ich mach's mal an. Mhm. Ja, so klang das, als das Netzwerk Pflege in Not hier bei uns war. Die haben hier demonstriert. Zur selben Zeit wurde hier der Pakt für Pflege vereinbart, darüber reden wir aber noch.
Ja.
Steffi, wenn du das so hörst, was geht dir da durch den Kopf?
Ja, das macht mich natürlich auch sehr emotional. Die Punkte, die in diesem Aktionsbündnis Pflege in Not angesprochen werden, sind die Punkte, die uns gemeinsam auch beim Thema Pflege umtreiben. Die Frage, wie machen wir die Finanzierung zukunftsfest? Wie können wir die Arbeitsbedingungen in der Pflege, die ja sich in den letzten Jahren schon deutlich gebessert und erhöht haben, noch weiter verbessern, ohne dass die Zupflegenden mit zu hohen Eigenanteilen belastet werden? Also wenn ich das jetzt nochmal höre, dann fasst mich das schon sehr emotional an und ich bin auch mit dem Aktionsbündnis im Kontakt weiter, nicht nur über diesen Pakt für Pflege, sondern wir werden sie natürlich auch einbinden in die weiteren Diskussionen über all die Punkte, die wir hier im Land bewegen können, aber vor allem auch, weil es ja Bundesgesetzgebung ist, die wir auf Bundesebene bewegen wollen.
Mhm, genau, also darum geht es in dieser Folge und wir werden uns von der Bundesebene, da spielt das Thema ja sowieso, auf die Landesebene begeben. Dann hören wir noch ein paar Serviceangebote in puncto Pflege und auch andere Stimmen, nicht nur unsere.
Ja.
Und dann wartet ja auch noch die berüchtigte Rubrik Entweder-Oder auf uns, auf dich ja viel mehr.
Ja, ne? Das will ich noch ausblenden, ne? Also sonst werde ich zu aufgeregt.
Zu Recht, also das ist der Plan für heute. Und ich würde gerne einmal eingangs ganz allgemein die Situation der Pflege in MV kurz mit ein paar Zahlen und Fakten darstellen. Kann ich natürlich nicht auswendig hier, da, das ist der Zettel. Also wir haben eine steigende Zahl von Pflegebedürftigen, das ist klar, mehr als 120.000, das ist ein Fakt. Dann wird die Bevölkerung immer älter, keine Überraschung, in MV sowieso am ältesten. Und die Eigenanteile, die steigen für die Pflegebedürftigen bei uns im Land am höchsten an, mit 27% aktuell. Und dazu sind auch immer mehr Menschen auf Sozialleistungen angewiesen. Der Umfang der benötigten Leistungen wächst auch noch dazu und die Kosten steigen für Länder und Kommunen somit deutlich. Also ich behaupte mal ganz kühn, wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Wollen wir da einmal einsteigen, Steffi? Der Anstieg der Eigenanteile, das beschäftigt viele Menschen. Warum ist das bei uns besonders heftig?
Ja, es ist ja so, dass die Pflegeversicherung, vielleicht darf ich dazu noch zwei, drei Sachen am Anfang ausführen, wie eine Teilkaskoversicherung funktioniert. Also ein Teil wird über die Mitgliedsbeiträge und die Pflegekassen finanziert. Das ist ein fester Betrag pro Pflegegrad, also Schwere der Pflege, die Johann hat, und dann auch die Leistung. Und alles Übrige wird über den sogenannten Eigenanteil von den zu Pflegenden selbst erbracht. Und das hat am Anfang der Einführung der Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre gut funktioniert. Mittlerweile ist es aber so, dass der Eigenanteil so hoch gestiegen ist, dass ich eine Reform dieser Pflegeversicherung fordere. Vielleicht können wir da nachher ja nochmal drauf eingehen, denn in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich, dass durch solche Dinge, die wir ja auch wollen, also Einführung des Tariflohns, Erhöhung des Pflegemindestlohns, Standardverbesserungen in der stationären Pflege, all das führt zu Kostensteigerungen, aber eben nicht bei den Pflegekassen, sondern erhöht den Eigenanteil. Und wenn bei uns beispielsweise 27% Anstieg der Eigenanteile zu verzeichnen ist, zeigt das auch, wie niedrig das Lohnniveau vor der Einführung des Tariflohns und vor der Erhöhung des Pflegemindestlohns in Mecklenburg-Vorpommern war. Deswegen bin ich froh, dass wir solche Vorgaben für gute Löhne in der Pflege haben. Es darf aber eben nicht dazu führen, dass dann diejenigen, die gepflegt werden, diese Leistung gar nicht mehr erbringen können. Auch für die öffentliche Hand ist das Ganze natürlich problematisch, denn wenn ich Hilfe zur Pflege beantrage, also Sozialhilfe in Anspruch nehme, dann ist auch das von den Kommunen und vom Land zu tragen. Und dort sehen wir auch, dass sich das sehr verändert hat. 2016 haben wir beispielsweise für den ambulanten Bereich 15 Millionen ausgegeben. 2022 sind es schon 16,6 Millionen und im stationären Bereich von 33,8 Millionen in 16 auf 65,1 Millionen hat sich also verdoppelt, auch das, was die öffentlichen Haushalte hier dann zu erbringen haben.
Wollen wir, Stichwort Reform der Pflegeversicherung, da einmal einhaken? Das forderst du ja schon lange, eine grundlegende Überarbeitung. Wie sieht es eigentlich an der Front aktuell aus?
Ja, wir haben ja 2019 die Arbeits- und Sozialminister alle in Mecklenburg-Vorpommern zusammengeholt bundesweit und haben dort den Beschluss gefasst, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet werden soll zur Überarbeitung dieser Pflegefinanzierung. Für meinen Geschmack hat es ein bisschen lange gedauert, bis diese Arbeitsgruppe eingerichtet war und ins Arbeiten gekommen ist. Jetzt ist es aber so, dass dort Vorschläge erarbeitet werden. Kleine Teilschritte sehen wir in diesem Bereich auch. Das freut mich. Das können aber eben nur Anfangsschritte sein. Also jetzt ist es zum Beispiel so, dass je länger ich in einer stationären Einrichtung untergebracht bin, je weniger muss ich an Eigenanteil zahlen. Dort ist der Bund also schon eingestiegen und das zeigt auch erstmals, dass die Diskussion hier über die Sozialpolitiker hinaus jetzt auch geführt wird in anderen Politikfeldern. Aber wir brauchen eben eine Umkehr und da gibt es einen, wie ich finde, sehr guten und nachzuvollziehenden Vorschlag von Professor Rothgang von der Universität Bremen, der sagt, wir müssen das System so umdrehen, dass die Eigenanteile der fixe, der feste Teil sind und das, was Politik an Lohnveränderung möchte, das, was Leistungserbringer wollen an Qualitätsverbesserung, wenn es um Hygiene und Ähnliches geht, darf eben nicht zu Lasten dieser Eigenanteile fallen, sondern der flexible Teil der Pflegeversicherung, der ist durch die Pflegeversicherung zu erbringen. Das würde 9 Milliarden nochmal nach der Berechnung von Professor Rothgang zusätzlich kosten, würde sicherlich zu einer Erhöhung in der Pflegeversicherung um ungefähr einen Prozentpunkt führen. Ich glaube aber, wenn wir uns in Schwerin oder wo auch immer mit einer Umfrage auf die Straße stellen würden und sowohl Unternehmer als auch die Bevölkerung fragen würden, wären sie bereit für eine gute, für eine zukunftssichere Versorgung in der Pflege und eine vernünftige Finanzierung, 1 Prozentpunkt mehr an Sozialabgaben zu geben, dann glaube ich, würde die Mehrheit das sogar verfolgen. Also dieses Ziel, eine richtige Reform der Finanzierung, das muss am Anfang stehen, bevor wir über weitere qualitative Verbesserungen in der Pflege reden können.
Du hast schon angedeutet, es zieht sich hin, schon sehr lange, die Leute sind ungeduldig. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, da waren wir noch nicht ganz so weit beim Thema Pflege auf der Bundesebene. Wenn wir jetzt nochmal vorausblicken, würdest du sagen, dass du das in deiner Amtszeit noch erlebst, diese Reform?
Ja, also ich gehe davon aus, dass die Einzelschritte, die werden nachverfolgt. Ne? Also dieser erste Punkt, wir fangen bei der Finanzierung jetzt an, etwas zu verändern. Wir sind bei den Pflegegesetzen auf Bundesebene weiter. Ich gehe davon aus, dass diese Arbeitsgruppe noch in dieser Legislatur einen Vorschlag für diese Reform vorlegen wird. Das Ganze muss dann aber natürlich auch mehrheitsfähig im Bundestag sein und ich glaube, das braucht dann auch noch mal viel Atem. Deswegen kann ich nicht sagen, zu dem und dem Zeitpunkt ist es garantiert mit der Reform da, aber das Thema nimmt eben auch innerhalb der Gesellschaft und innerhalb des politischen Raums jetzt endlich über die Sozialpolitik hinaus den Raum ein, der diesem wichtigen Thema auch gehört.
Das passiert auch auf Landesebene.
Ja.
Da gibt es auch eine Menge zu tun und da können wir auch viel tun. Wir als Ministerium haben ja dazu unseren Landespflegeausschuss. Steffi, welche Rolle spielt der?
Der Landespflegeausschuss ist ein beratendes Gremium, berät also das Ministerium die Sozialpolitik über alle wichtigen Dinge der Pflegeversicherung. Dort sitzen die Leistungserbringer, also beispielsweise Liga, BPA, die Verbände, zusammen mit den Pflegeversicherungen und sprechen über strategisch wichtige Dinge im Bereich der Finanzierung des Landes. Ein, wie ich finde, sehr wichtiges Gremium. Nicht immer ganz einfach dieser Konstellation. Die einen müssen natürlich die Mitgliedsbeiträge zusammenhalten und im Blick haben. Die anderen wollen eine möglichst gute Pflege erbringen und brauchen dafür eben auch Finanzmittel. Also ein wichtiges Gremium. Und mit dem Pakt für Pflege, den wir dort geschlossen haben, wollen wir auch wieder zu einer guten, zu einer konstruktiven Kommunikation untereinander kommen. Das hat in den letzten Jahren, wie ich finde, zu sehr gelitten.
Das war vorletzte Woche. Am 20. Oktober hat dieses Gremium diesen Pakt für Pflege beschlossen, kann man sagen. Beschlossen?
Ja, genau.
Zeitgleich fand diese Demo vor dem Haus statt. Da haben wir vorhin gerade die Töne gehört. Und diese Initiative schlägt also Alarm und zieht jetzt auch durchs Land und auch schon länger, ist dort sehr aktiv. Sagen steigende Preise bei Energie und Lebensmitteln, höhere Löhne bei den Pflegebeschäftigten. Das haut also voll durch auf den Anteil, den die Pflegeheimbewohner zu zahlen hätten. Und das allergrößte Problem ist natürlich die Finanzierung dann. Sagt der Organisator der Initiative, das ist Mike Wolf, und den hören wir jetzt mal.
Ich sage, die Leistungserbringer müssen stabil aufgestellt sein. Pflege muss komplett neu gedacht werden. Und neu denken heißt auch, dass Pflege in Zukunft anders sein wird. Pflege wird eine andere Rolle bekommen. Und dazu muss die Pflege so fundamental neu finanziert werden und das musste gesichert werden. Ich denke, was wir vermeiden müssen, ist ein Zusammenbruch von Pflegediensten, Insolvenzen, Schließungen, dass wirtschaftliche Dinge nicht mehr tragbar sind, weil dann brechen uns Strukturen weg, die wir vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder brauchen. Und das darf nicht passieren. Also muss man als Sofortmaßnahme dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Stabilität gesichert ist und dann muss man im nächsten Schritt die einzelnen Dinge angucken, die man verändern muss, damit wir in Zukunft fähige Pflege gestalten können.
Ja, im Endeffekt spricht er das an, was ich vorhin ja auch schon als den wichtigsten Punkt im Bereich der Pflege betitelt habe, nämlich wir müssen über eine vernünftige, über eine stabile Finanzierung sicherstellen, dass wir Strukturen und Qualität auch anbieten können. Herr Wolf fordert ja zu Recht ein, dass es eine schnelle Einigung zunächst mit den Pflegekassen darüber gehen muss. Wenn jetzt Tariflöhne eingeführt wurden, wie wird das Ganze refinanziert? Dort bin ich als Mediatorin eingesprungen und habe zwischen beiden dort vermittelt, was dafür eigentlich notwendig ist. Und jetzt erwarte ich auch, dass es dann auch zügig zu Auszahlungen kommen wird. Was er aber zu Recht auch anspricht, ist, wie werden wir zukunftsfähig die Pflegefinanzierung aufstellen? Und das ist diese Reform, die ich am Anfang schon angesprochen und eingefordert habe.
Der Pakt für Pflege. Sechs Kernthemen sind da drin enthalten. Wie schwierig ist das eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, alle Akteure da an einem Tisch? Stichwort Konfliktpotenzial. Es ist, wie ist das für dich? Wie erlebst du das?
Ja, das ist schon eine schwierige Situation, gerade wenn es um die Frage der Finanzen geht, dann gehen da auch die Emotionen in so einer Sitzung schon mal ganz schön durch. Da sehe ich meine Aufgabe dann eben auch als Mediatorin zu sagen, wo sehe ich als Außenstehende, ich muss ja weder die Leistung erbringen, noch muss ich sie finanzieren, wo sehe ich den Weg, der im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der sinnvollste ist. Und da ist es schon so, also dass wir, und das erwarte ich auch, wirklich alle Dinge auf den Tisch packen. Und bisher sind wir aus den Sitzungen dann aber auch immer mit konstruktiven Lösungen herausgegangen. Ich glaube aber, diesen Pakt für Pflege brauchen wir für die strategische Aufstellung bei vielen anderen Themen. Ein Punkt, das ist der Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Wenn wir uns die Zahlen der Zupflegenden angucken, dann ist es so, dass die Hälfte der Pflegebedürftigen in Mecklenburg-Vorpommern komplett allein von Angehörigen gepflegt werden, also ohne ambulanten Pflegedienst, ohne stationäre Unterstützung, ohne Tagespflege. Da habe ich riesen Respekt vor dieser Aufgabe und möchte, dass wir im Pakt für Pflege hier einen Schwerpunkt setzen. Wie können die Leute optimal unterstützt werden? Wie kommen sie an Beratungsangebote, an Hilfsleistungen, an Unterstützung ran? Denn ganz häufig sind die Angehörigen genauso alt wie der Partner, den sie beispielsweise pflegen. Und auch sie müssen mit ihren Kräften haushalten. Sie brauchen mal eine Auszeit. Dazu müssen sie einen Kurzzeitpflegeplatz finden. Also solche strategischen Dinge, die sehe ich in dem Ausschuss. Aber dann in der Umsetzung natürlich auch gemeinsam hier im Sozialministerium.
Weißt du schon, wann man sich wieder trifft dort? Gibt's da schon?
Na, wir haben uns jetzt für Anfang nächsten Jahres verabredet, feilen gerade aber noch an dem Text für diesen Pakt und dann werden wir in Unterarbeitsgruppen auch die Arbeit aufnehmen. Also ich würde jetzt nicht diesen Pflegeausschuss nur auf die Hauptsitzungen im Laufe des Jahres konzentrieren, sondern die Arbeit findet dort kontinuierlich in Unterarbeitsgruppen statt, die sich dann eben anguckt, wie ist die Situation zur Gewinnung von Fachkräften, wie ist die Ausbildungssituation. Und was können wir im Land verbessern? Welche Initiativen können wir auf Bundesebene noch starten? Die Arbeit wird also kontinuierlich dort geführt.
Das Bündnis Pflege in Not hat, wie schon gesagt, ja parallel draußen sich versammelt vor dem Haus, als die Sitzung dort lief und haben natürlich auch Erwartungen formuliert. An diesen Pakt für Pflege hören wir uns einmal an.
Aus meiner Sicht ist der Pakt für Pflege, der ja jetzt im Landespflegeausschuss gegründet, initiiert worden ist, sozusagen die Ausgangslage. Die Ausgangslage dafür, dass man Arbeitsgruppen, dass man Treffen miteinander macht, in denen einzelne Themenfelder miteinander bearbeitet wird und wo die verschiedenen Entscheider zusammenkommen und sagen, warum hakt es eigentlich an einer Stelle und was muss dafür getan werden, damit dieser Haken wegkommt. Denn wir thematisieren das Problem immer. Aber wir thematisieren nicht, wie wir es lösen können. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir rangehen können und sagen, okay, wir müssen da an der und der Stelle im Gesetzestext was ändern. Wir müssen da und an der Stelle in Behördenanweisungen was ändern. Wir müssen da und da an der Stelle im Ablauf von Prozessen was ändern. Und dass man das konkret bespricht und dann auch zügig umsetzt.
Also bestätigt im Grunde doch das, was du gerade gesagt hast, ne? Schon.
Ja, genau das ist das, was wir mit diesem Pakt für Pflege erreichen wollen. Es hilft eben nicht, dass wir nur Missstände aufzeigen. Das macht das Aktionsbündnis, sondern wir müssen jetzt in die Beratung, in die Arbeit kommen, wie wir an den einzelnen Punkten einfach noch besser werden.
Stichwort Beratung. Vielen Dank. Die Überleitung ist jetzt sehr einfach. Viele Pflegebedürftige und Angehörige sind ja eben nicht ausreichend informiert über die Möglichkeiten, die es so gibt zur Unterstützung oder wissen einfach nicht, wo sind die Themen oder die Infos zu bekommen. Es gibt nämlich 19 Pflegestützpunkte in MV, also in jedem Landkreis mindestens einer. Und wie das funktioniert, diese Beratungslandschaft, das erklärt uns jetzt mal Kerstin Miet aus unserer Fachabteilung hier im Haus.
In den Pflegestützpunkten arbeiten Sozialberater der kommunalen Ebene und Pflegeberater der Pflegekassen gemeinsam und können wirklich zu allen möglichen Themen rund um die Pflege beraten. Also sowohl welche Leistungen es gibt, welche Versorgungsformen es gibt, welche Hilfsmittel es gibt. Und wir wissen einfach, dass leider viele Menschen erstens nicht auf dieses Angebot zurückgreifen und zweitens viele gar nicht wissen, welche Leistungen der Pflegeversicherung oder auch anderer in Anspruch genommen werden können. Und um wirklich eine gute und auch individuell passende Versorgung sicherzustellen, sind Pflegestützpunkte einfach richtig gute Anlaufstellen, um Beratung zu bekommen, um auch Unsicherheiten zu verlieren und sowohl für den Pflegebedürftigen als auch für dessen Angehörige die bestmögliche Lösung in der Pflege zu finden.
Ja, da war alles drin.
Ja.
Und wo genau das zu finden ist, das finden Sie, die das jetzt hören, dann nachher in den sogenannten Shownotes, ein schönes Wort. Da sind dann die Links, die ich noch mit einbaue, dann zu finden, wie das alles funktioniert. Steht da dann alles, was dazugehört, Stichwort Entlastungsbeitrag, wie die Nachbarschaftshilfe funktioniert. Und das ist da alles dann hinter diesen Links verborgen.
Ja, und ich will auch ausdrücklich nochmal aufrufen, sich frühzeitig über das Thema Pflege Gedanken zu machen. Ich höre von den wirklich ganz tollen und engagierten Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten, dass sie oft sehr, sehr spät eingeschaltet werden. Dass also beispielsweise sich Verwandte melden und sagen, jetzt liegt mein Opa schon im Krankenhaus, er kann nicht mehr zu Hause allein in seiner Wohnung, in seine Wohnung zurückkehren. Was gibt es für Angebote? Und das Ganze ist natürlich mit Zeitdruck dann verbunden. Das wird hervorragend und mit allen Kräften in den Pflegestützpunkten gelöst. Unsere Idee dahinter ist aber eigentlich schon im Vorfeld einmal eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich habe jetzt ein gewisses Alter, so und so ist meine Lebenssituation, worauf muss ich achten? Beispielsweise Betreuungsvollmachten, Patientenvollmachten, Dinge zu regeln und dann auch zu wissen, dass wenn es soweit ist, kriege ich dann und dann die und die Hilfe, die muss ich so und so beantragen und die Unterstützungsmöglichkeit gibt es. Auch solche vorausschauenden Beratungen werden in den Pflegestützpunkt angeboten. Und ich kann da nur zu auffordern, diese Möglichkeit auch wirklich zu nutzen.
Okay. Leider ist unsere Zeit jetzt fast um.
Wir ja, aber es zeigt, geschafft. Wie spannend das Thema Pflege ist. Ja, also wir könnten noch viel länger darüber sprechen.
Klar.
Aber die Info, sich also rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, ist, glaube ich, unsere Kernaussage heute aus dieser Folge.
Genau. Wir haben über die Entwicklung auf der Bundesebene gesprochen mit einem kleinen Ausblick. Wir haben uns die Landesebene angeguckt und ein bisschen Service mit eingebaut. Und jetzt, ja, aber was kommt denn jetzt wohl?
Entweder oder.
Jipp, zum 12. Mal. Und immer andere Fragen übrigens, immer. Ich lege einfach los.
Ja,
kurz
bitte.
Und schmerzhaft. Bunter Steuerzahler oder 3 Wochen Karibikurlaub?
Ja, die Entscheidung wäre ganz einfach, 3 Wochen Karibikurlaub. Ich will jetzt nicht dem Bund für Steuerzahler ihre Existenzberechtigung absprechen, nein, bei weitem nicht. Aber manchmal sind die Dinge, die dort angesprochen werden, bei genauerem Betrachten dann nicht einfach in einem Hauptsatz zusammenzufassen.
Senioren-WG oder Pflege zu Hause?
Oh, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Natürlich sagen die meisten Pflege zu Hause. Ich kann mir aber auch sehr gut eine Senioren-WG vorstellen, wenn ich mich also entscheiden muss, Senioren-WG.
Mhm. Okay, hätte ich übrigens auch gesagt, weil du bist ja auch ein sehr geselliger
Eben. Typ. Ich habe das sogar mit ein paar Freunden schon mal wirklich aktiv angesprochen, das Thema. Und ich würde nicht gern zu Hause alleine sein. Nein, ich muss immer jemandem ein Ohr abkauen können.
Apropos Abkauen, Krankenhausküche Südstadtklinikum oder die Broilerbar im Hotel Neptun?
Also ich war ja bei der Eröffnung der Krankenhausküche in der Südstadt. Ich glaube, das lohnt sich da nochmal hinzugehen und das ganze Essen zu probieren, möglichst nicht mit einer schweren Verletzung als Patient. Aber doch, ich würde mich doch diesmal wirklich für die Küche in der Südstadt entscheiden. Der Küchenchef dort ist auch so enthusiastisch gewesen bei der Eröffnung, also wirklich ein ganz toller Typ. Doch, ich würde sagen Südstadt.
Okay, das bringt mich ein bisschen aus dem Rezept. Egal. Nächste, Zeitumstellung, ja oder nein?
Ich würde mir wünschen, dass wir keine Zeitumstellung mehr haben. Ich gehöre zu den Leuten, die immer so 2-3 Tage brauchen, bis sie dann wieder im richtigen Trott drin sind. Aber das muss natürlich europaweit funktionieren. Ich war erst ganz hoffnungsvoll, als es diese Petition gab und so viele Unterschriften auf europäischer Ebene zur Abschaffung zusammengekommen sind. Aber wenn dann Nachbarländer sagen, sie wollen Winterzeit und die anderen Sommerzeit, dann droht einfach ein zu großes Chaos und dann muss ich durch diese Umstellung wohl durch. Aber es steckt mir tatsächlich immer noch ein bisschen in den Knochen. Ja.
Mir auch, vom letzten Jahr aber noch. Halloween oder Reformationstag?
Da ich ja nicht getauft bin, muss ich leider sagen Halloween. Und ich mache da auch ein bisschen Tamtam immer. Also der Vorgarten muss geschmückt werden. Ich gebe mir unheimlich Mühe, die Nachbarskinder auch mit vernünftigen Süßigkeiten zu verwöhnen. Und für die Erwachsenen gibt es manchmal auch einen kleinen Schluck dann noch bei mir an der Tür. Also ich liebe das, ich zelebriere Halloween.
Okay. Politisch korrekte oder politisch unkorrekte Witze?
Naja, es kommt auf die Situation an. Also im Freundeskreis mag ich auch gern mal was politisch Unkorrektes. Das geht natürlich im Arbeitsumfeld nicht. Und ich selber erzähle auch keine politisch unkorrekten Witze, aber ich kann über die eine oder andere Sache auch privat mal lachen.
Okay. Ja, kein Witz ist, dass wir jetzt tatsächlich fertig sind.
Schade.
Ja. Aber guck, die Zeit ist um.
Ja, das war unsere 12. Folge. Ja. Ein Jahr lang gibt es also schon den Podcast. Mhm. 13 soll ja angeblich eine Unglückszahl sein, aber wir lassen uns was Schönes für die 13. Folge einfallen.
Wird, auf jeden Fall, die lassen wir nicht aus. Das wird dann, ist das schon die Weihnachtsfolge dann?
Ja, ne? Ja, na klar.
Genau, ja. Ja, das wird nett. Gut, wie immer gilt zum Schluss nochmal der Hinweis, wer sich äußern möchte, Themen anregen, Kritik, Lob, gerne an unsere Adresse, die E-Mail-Adresse podcast@sm.mv-regierung.de. Und ja, das war fast schon das Schlusswort.
Ja, also ich will nur noch mal unterstreichen, das ist ein Serviceangebot, unser Podcast. Wir erklären also Politik auf möglichst einfache Art und Weise und für diejenigen, die schon länger zuhören und für die, die neu dabei sind, ausdrücklich nochmal die Aufforderung, wenn Sie Themenanregungen, wenn Sie Fragen haben, die wir in einer der nächsten Folgen bearbeiten sollen, dann melden Sie sich gern bei uns.
Wir haben trotzdem genug, es wird nie langweilig, aber immer her damit. Wir sind echt dankbar dafür.
Genau. So, dann sage ich vielen Dank, Jan. Das war eine pflegeinteressante Runde.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.